Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Ja, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten?
Später, Sebastian. Aber Sebastian ist mal ein schöner Name.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auf der Ironie mit bei ist. War letztens schon irgendwer gesagt hier irgendwie, ja toll, Sebastian, wow, ist ja aufregend. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht so der wahnsinnig kreative, aber ich habe ihn mir ja auch nicht ausgesucht. Und ich muss meine Eltern verteidigen, damals war es angesagt irgendwann.
Okay.
Okay, ich bin gespannt, was du zu liefern hast an Namen, aber das willst du ja dann erst später verraten, weil wir kennen uns nicht. Ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander sprechen. Das hier könnte mich aber auf deine Spur bringen.
Dies ist die Geschichte von Deutschlands Städten. Sie ziehen die Menschen an. Über 80% aller Deutschen leben hier. Aber wie wurden sie, was sie sind?
Unsere Städte sind mehr als nur eine Ansammlung von Häusern, Straßen und Plätzen. Sie stehen für Bürgerstolz, sind Motor von Demokratie und Wirtschaft. Sie sind ein Ort der Sehnsucht.
Und sie sind unsere Heimat.
Wow, so viel Pathos. Es ist
ja
nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich wohne auch in einer Stadt. Also kann ich schon nachvollziehen, warum man das tut und warum das auch viele Menschen wollen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was du damit zu tun hast. Die einfachste erste Annahme wäre, du wohnst in einer Stadt.
Ja, das ist auch richtig. Das ist auch, tatsächlich so, ich wohne in einer Stadt. Und ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Stadt in diesem Zusammenhang sieht und um das, was uns umgibt und das, was man vielleicht gar nicht so häufig wahrnimmt, obwohl es permanent da ist.
Das heißt, du beschäftigst dich auf jeden Fall auch mit diesem Lebensraum Stadt, privat oder vielleicht sogar beruflich?
Tatsächlich beruflich. Mhm. Und mein Job ist es eigentlich, für etwas anderes da zu sein, was mich gar nicht braucht.
Das klingt wiederum sehr interessant. Okay, das nehme ich mal mit und wir schauen mal, was der nächste Hinweis so zu bieten hat. Okay, ich glaube, ich habe das Konzept verstanden, wenn es jetzt so weitergeht hier. es geht offensichtlich um Tiere. Also gut, du hast also auch was mit Tieren zu tun. Dann wird es nämlich ganz interessant. Tiere und Stadt ist ja erstmal was sich so irgendwie so, wenn man reflexartig antworten möchte, ausschließen will irgendwie, ne?
Richtig. Ja. Das, glaube ich, machen die meisten, weil sie meinen, dass in der Stadt sowas, was du da an Geräuschen gehört hast, vielleicht gar nicht vorkommt, wenn es da vorkommt, gar nicht hingehört.
Ja, genau. Also ne, da war ja auch so ein bisschen was Exklusiveres dabei, was man vielleicht nicht so häufig selbst in der Natur dann sieht. Ein Wolf zum Beispiel oder eine Eule sieht man auch eher selten so und die mit einer Stadt zu verorten. Aber du bringst quasi diese Tierwelt und die Stadtwelt zusammen oder sagst uns womöglich, hey, es gibt viel mehr Natur in der Stadt, wenn man hinguckt, weil das hast du ja gerade schon mal gesagt, wir sollten mal genauer hingucken hier und da.
Genau, so in diese Richtung, vor allem da, wo man die Natur gar nicht erwartet. Fast alle Arten, die du da gehört hast, kommen manchmal sogar auch in Städten vor.
Tatsächlich, der Wolf in der Stadt.
Naja, wenn die Stadt groß genug ist, dann ja.
Und die Stadt sich in das Revier eines Wolfes hineinschleicht, ne? Das ist ja vielleicht...
Wolfsrevier, ja, vielleicht so ein bisschen.
Aber das heißt, du beschäftigst dich vor allen Dingen mit Tieren, du bist sowas wie ein Biologe.
Genau, so etwas wie ein Biologe.
So,
genau.
Etwas.
So etwas wie ein Biologe, ganz recht.
Okay, ja, du machst es mir nicht einfach, aber ich habe nur einen Hinweis.
Es scheint so zu sein, in Deutschland tatsächlich, je größer die Stadt, desto mehr Tierarten.
Etwa 10.000 vermuten Wildökologen in deutschen Großstädten. Die meisten bleiben unsichtbar. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt zwischen Straßen und Häusern eine bunte Artenvielfalt.
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44.
Das ist natürlich ein Phänomen, dass wir so viele Fledermäuse haben. Wenn man unsere Gemeinde vorstellt, kann man sagen, immer, wir haben mehr Fledermäuse als Einwohner.
Aha. Wildökologe habe ich eben gehört als Stichwort. Bist du vielleicht sowas?
Ja, ich glaube, es geht in diese Richtung. Also auch kein Ökologe tatsächlich, ja. Aber ich habe was mit Wild zu tun und mit Menschen und mit Großstädten, ganz genau.
Genau, das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, du bist jemand, der tatsächlich erstens überzeugt in einer Stadt wohnt, zweitens uns darauf aufmerksam macht, dass wir in die Städte genauer mal hinschauen sollen, weil es eine erstaunlich große Artenvielfalt gibt. Also du löst quasi diesen Widerspruch auf, den wir vielleicht zuerst im Kopf haben, weil Natur und Städte irgendwie nicht so zusammenpassen wollen, aber es gibt sie und zwar nicht nur ein bisschen, sondern, ne, wie wir gerade im letzten Ton gehört haben, wohl sehr farbenfroh, sage ich jetzt mal. Also es gibt viel Natur, viele Tiere, viel Tierwelt, die es zu entdecken gibt. Und die entdeckst du und vermittelst sie vielleicht möglicherweise auch an uns, die wir uns nicht damit auseinandersetzen. Vielleicht auch, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir sie nicht zerstören.
Boah, du hast die kurze Zeit ja wunderbar genutzt, um darauf zu kommen. Jetzt brauchst du nur noch meinen Namen. Ich geb dir meinen Vornamen und du sagst den Nachnamen. Mein Vorname ist Derk, D-E-R-K, so wie Dirk, nur mit einem E. Ich höre aber inzwischen noch auf Derek.
Okay, jetzt verstehe ich zumindest ein Stück weit, warum du, du hast ja eigentlich nur gesagt, Sebastian ist eigentlich ganz schön, aber ich nehme das immer sofort ironisch auf. Du hast natürlich dann jetzt ein bisschen was mehr zu bieten mit Derk, das stimmt allerdings.
Ja, tatsächlich, meine Eltern haben mir bewusst auch so einen kurzen Namen gegeben, weil sie einen Namen haben wollten, der nicht nochmal weiter abzukürzen ist. Und dann wollten sie etwas haben, was eben nicht so häufig war. Also haben sie den Namen mit dem E genommen, Derk. Was aber dazu führt, dass ich bis heute permanent meinen Namen auch richtig buchstabieren muss, weil mich alle Dirk nennen. Aber ist auch egal.
Immerhin hat man damit so ein bisschen was Exklusives. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und immer ein Gesprächsthema, ne? Also dann kann man ja irgendwie immer drüber sprechen. Das ist gar nicht so schlecht.
Ja, aber
der könnte ich auf deinen Nachnamen kommen tatsächlich?
Ich weiß es nicht. Mein Nachname ist Elert und wir haben wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal schon zusammen zu tun gehabt, obwohl sonst gar nicht viel unterwegs bin, also eigentlich schon, aber zumindest eher mit Journalisten mich viel unterhalte und ganz Deutschland versuche aufzuklären und auch viel mit Journalisten spreche und ihnen erkläre, dass die Stadt eigentlich eine geniale große Metropole ist mit viel Tier- und Pflanzenarten.
Vielleicht sogar an einem Sonntagvormittag? Haben wir da schon mal irgendwann in einer frühen Vorzeit miteinander gesprochen?
Ach, das kann sein. Also von der Ameise bis zur Zikade nehme ich alles, was Wildtiere sind und spreche gern darüber, ob du nun möchtest oder nicht, in ganz Deutschland mit allen Journalisten, um ihnen klarzumachen, wie toll diese Natur eigentlich ist, die wir haben.
Und ist das ein Thema, was irgendwie zu dir gekommen ist mit der Zeit oder war das immer schon so ein Ding, wo du irgendwie gesagt hast, hey, da guckt ihr viel zu wenig hin und deswegen will ich jetzt vielleicht da auch mich spezialisieren und was denn jetzt eigentlich werden? Also Biologe bist du nicht, Ökologe bist du nicht. Was bist du denn dann?
Also von Hause aus bin ich Landschaftsplaner und ich arbeite in Berlin tatsächlich als Wildtierreferent, Stadtnaturexperte. Und
das heißt, du bist Referent, heißt du bist in der Stadt angestellt oder was?
Ja, tatsächlich. Ich bin in der Umwelt-Senatsverwaltung angestellt, ganz fest und mache das seit vielen, vielen Jahren, seit über 20 Jahren. Und Wildtierreferent klingt ein bisschen komisch, als ob ich denn für die Wildtiere zuständig bin. Dabei bin ich für die gar nicht zuständig. Die brauchen mich eigentlich gar nicht. Mich brauchen eher die Menschen. Die Menschen, die sich darüber wundern, dass Wildtiere in der Stadt vorkommen und die permanent anrufen, sich informieren, dafür oder dagegen sind und bis heute meinen, dass sich Tiere verirrt haben, wenn sie in der Stadt vorkommen, dass sie eigentlich in den Wald gehören. Und das tue ich nicht nur in Berlin, sondern bundesweit inzwischen darüber informieren und vor allem aufklären, dass es nicht schlimm ist, wenn Füchse in der Stadt vorkommen, dass wir Zikaden haben und Ameisen und Gottesanbeterin. Und dafür bin ich da, nämlich Menschen zu erklären, warum es so ist und natürlich mit vielen Journalisten zu sprechen und sie anzutippen und zu sagen, ey, guck da mal genau vor die Tür, was da so los ist.
Aber das ist ja ganz geil, dass die Stadt Berlin dafür eine Stelle frei macht. Also dass es dafür offensichtlich so eine Art Bedarf, der Bedarf erkannt wurde. Ist das was Besonderes oder gibt es das in vielen anderen Städten auch?
Naja, vielleicht eher umgekehrt. Das war so, dass vor knapp 20 Jahren so viele Menschen anriefen und sagten, hey, bei uns sind so viele Wildtiere, damals waren es Wildschweine, bitte kommt und helft uns, dann müssen wir doch was machen. Und wie es eben in einer Verwaltung so ist, hat man zunächst geprüft, ob man zuständig ist. Da hat der Förster geprüft und er hat gesagt, nee, ich bin gar nicht zuständig, weil die Tiere sind ja außerhalb des Waldes. Der Förster ist für den Wald zuständig. Die Stadt hat geprüft und gesagt, nein, das sind ja Wildtiere, da machen wir nichts. Bei uns sind es ja die Bezirke, denn die nachgeordneten Behörden sagen auch, die dann gesagt haben, nee, da machen wir auch nichts. Und dann war den Leuten ja nicht geholfen. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Immer mehr Leute riefen an. Und irgendwie bin ich mal dann in die Verwaltung gekommen. Durch Zufall hatte eigentlich was ganz anderes gemacht. Und dann wurde ich damals gebeten, doch die Leute mal zu beruhigen. Ich kenne mich doch mit Wildtieren aus. Und so fing es an. Und was ursprünglich mal durch einzelne Telefonate losging, wurde dann immer mehr und mehr. Zuerst nur die jagbaren Arten, also Füchse, Wildschweine und nachher wurden es immer mehr Arten. Und ja, daraus kann man sich dann irgendwann mal einen Job stricken. Mhm. Und ja, ich glaube, ich habe einen sehr, sehr schönen Job. Ich möchte jedenfalls nicht wieder weg.
Es klingt auf jeden Fall so, als wärst du ein zufriedener Mensch, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass da auch einiges zu tun gibt, weil das ist ja schon ein harter Clash, ne, wenn dann irgendwie Wildschwein auf Zivilisation trifft oder von mir aus auch andere Tierarten, die wir vielleicht auch gar nicht sehen und gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die werden es ja in im Gebiet Stadt nicht immer auch einfach haben, weil wir es Tieren wahrscheinlich auch nicht immer einfach machen, ne?
Ja, sowohl als auch, also die Tiere, die in der Stadt vorkommen und da leben, die müssen schon anpassungsfähig sein, egal in welcher Stadt sie leben. Das ist schon klar, dass das irgendwie nicht sensible Tiere sein können. Aber die Städte sind eben doch viel lebensfreundlicher, als viele meinen. Beispielsweise die Großstädten wie Frankfurt, Köln, Berlin sind schon kleine Hotspots der Artenvielfalt geworden. Warum? Weil auf diesen Flächen in der Stadt auf kleiner Fläche ganz verschiedene Biotoptypen vorkommen. In der Stadt manchmal sogar weniger oder sehr häufig sogar weniger Biozide gespritzt werden, also viel mehr Insekten leben können als außerhalb der Stadt, wo die Monokulturen sind, wo die Agrarkultur herrscht. Wir haben auf kleinen Flächen wie in Köln ganz verschiedene Strukturen von kleinen Wäldern, Flüssen, Hinterhöfen, wo unterschiedliche Arten vorkommen, die durchaus auch leben. Und die Menschen, die sich dafür interessieren, die entweder das toll finden oder die es nicht schön finden, aber das kennen wir ja alle aus dem Leben, es gibt eben diese und solche und mich reizen vor allem die, die es nicht schön finden, um sie zu überzeugen und ihnen zu erklären, dass eben das Wildschwein, was den Wald verlässt, nicht verlässt, um uns zu ärgern, sondern weil er einfach ein Opportunist ist. Der sucht da Nahrung, wo er es leichter kriegen kann.
Aber so Wildschwein ist ja schon mal eigentlich ein ganz eindrückliches Beispiel, wo Interessen aufeinandertreffen können. Ne? Also das, wenn Wildschwein auf Zivilisation trifft. Also gerade Berlin, ich bin in Berlin mal auf dem Teufelsberg unterwegs gewesen und hatte eine Begegnung mit einem Wildschwein und das sind Momente, wo mir zumindest kurz mulmig geworden ist, weil diese Tiere ja auch sehr groß sind und sehr schwer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, also jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht es mir egal ist, ob so ein Wildschwein jetzt meine Mülltonne plündert, so ein Sicherheitsaspekt da gleich mit reinspielt, wenn die durch meine Straße laufen zum Beispiel.
Richtig, also das ist klar, bei so einem großen Tier ist erstmal Respekt angesagt und viele haben auch Angst, weil sie nicht genau wissen, wie geht man mit so einem Tier um. Wesentlicher ist allerdings, dass man lernt, wie mit so einem Tier umzugehen, dass es eben nicht wieder zurück in den Wald gebracht werden kann, weil der Wald ist ein Teillebensraum von diesem Wildschwein. Wildschwein gehen gerne aus dem Wald nachts raus und suchen bei uns eben nach Nahrung. Und Menschen aufzuklären, heißt eben ihnen zu sagen, ey, du brauchst keine Angst zu haben vor diesen Tieren, aber Respekt und was man machen darf und keine Fälle machen darf. Das ist ganz wichtig, gerade eben bei größeren Arten Leute darauf hinzubringen und darauf hinzuweisen, dass eben mit den Tieren leben es oft einfacher ist, als gegen sie vorzugehen.
Was hätte ich in der Situation machen können sollen? Also wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn ich einem Wildschwein begegnen sollte in der Stadt? Ruhig wahrscheinlich. Ja,
ganz wichtig ist, dass man stehen bleibt, vielleicht anfängt, wenn man alleine ist, klingt zwar komisch jetzt, aber laut spricht, dass man sicher ist, dass die Wildschweine einen auch hören, und vielleicht dann langsam weiterläuft, keine Angst vor diesen Tieren haben. Das ist mal für Menschen, die so eine Tiere nicht in der Stadt gesehen haben, irgendwie kaum nachvollziehbar, weil Wildschweine ja sonst scheu sind, vor allem abhauen, nachts unterwegs sind. Das ist eben bei Tieren, die Menschen gewohnt sind, ganz anders. Keine Angst haben, zurückgehen muss man auch nicht, auf die Tiere zugehen. Und ich rede sehr viel mit den Schweinen, nicht weil die mich verstehen, sondern weil ich dann sicher bin, dass meistens sind ja große Rotten unterwegs, dass die mich auch mitbekommen und um sich davon zu trollen, dann einfach mitbekommen, ey, jetzt bin ich da und ich gehe langsam weiter und ich gehe auch nicht zurück. Insofern ist es okay. Es ist ein gutes Miteinander inzwischen. Und nach über 20 Jahren Öffentlichkeitskommunikation und wöchentlich darüber reden und diverse Veranstaltungen und wie geht man mit Tieren um, ist es eigentlich inzwischen hier in Berlin so relativ cool. Also die meisten gehen cool um. Wenn mich welche anrufen und sich darüber beschweren, sind es meistens neu zugezogene oder gar die, die ganz neu irgendwo hingezogen sind, einen schönen Vorgarten am Waldrand haben und sagen, wir brauchen keinen Zaun und nach 14 Tagen feststellen, da passiert nachts aber etwas, was mich doch veranlasst, einen Zaun zu bauen. Ja. Und dafür sind wir da, wir beraten sie, aber wir bringen nicht die Tiere zurück. Ich fange weder Ratten und Hameln noch woanders. Wir müssen mit den Tieren leben und das will ich auch.
Von was für Tieren reden wir denn jetzt sonst noch so? Also Insekten hast du eben gesagt, aber was sind so typische Stadtbewohnerinnen und Bewohner?
Naja, inzwischen Füchse, Waschbären, Kaninchen, Feldhasen, Marder. Und eben auch kleinere Arten. Also jetzt seit diesem Sommer und seit den Veränderungen des Klimas kriegen wir zunehmend auch Arten, die hier sonst früher nicht vorkamen. Das Taubenschwänzchen, das ist kein Vogel. Nein, das ist so ein Insekt, der kommt aus Südeuropa angeflogen zu uns. Wir haben die Gottesanbeterin, wir haben zunehmend neue Arten. Allein in Berlin sind es 5 bis 8 Insektenarten jedes Jahr, die dazukommen.
Was das ja sehen wir erstmal deutlich, eine erstaunliche Nachricht ist, ne? Weil wir die ganze Zeit von Insekten sterben hören und die Vielfalt und so und nur die Nervigen bleiben übrig, wenn die nächste Wespe, die ja auch sehr wichtig sind, aber natürlich irgendwie uncool, wenn sie irgendwie an der Saftschorle kleben.
Gut, dass du die Kurve noch bekommen hast. Ich wollte schon ausholen. Ja, nee. Es sind natürlich weniger in der Summe. In der Summe sind es gigantisch wenig Insekten geworden. Aber es gibt eben Veränderungen, die sind ja auch normal, nur dieses Tempo, in dem sich das verändert, ist eben schon auffällig. Die kleineren Arten kriegen wir nicht mit. Was im Wasser ist, kriegen wir eh nicht mit. Ja. In fast allen Flüssen in Deutschland sind Veränderungen da. In Köln sieht man zum Beispiel durch diese Halsbandsittiche, die ja irgendwann mal entflohen sind und inzwischen ja zu Tausenden umherfliegen. Die Waschbären, die mal ausgesetzt wurden, inzwischen überall für Ärger sorgen, die kriegen wir auch nicht wieder weg. Die werden ja auch gejagt und die werden geschossen. Und trotzdem nehmen die Bestände zu, weil die Lebensbedingungen dieser Tiere so optimal sind, dass viele meinen ja, ihr müsst mehr schießen, ihr müsst mehr jagen, dann werden wir die Tiere wieder los. Ich vergleiche das mal gerne mit so einem Auto. Du kannst einen Autofahrer nicht verhindern, mit dem Auto zu fahren, wenn du sagst, wenn du jetzt weiter Auto fährst, dann nehme ich dir die Seitenscheiben raus. Nein, da fährt er natürlich trotzdem weiter. Du musst den Motor entfernen. Und der Motor sind die Lebensgrundlagen. Und das lässt sich kaum ändern, weil wir nun mal in einer Überflussgesellschaft leben. Die Tiere kommen gerne in die Stadt, weil sie da viel bessere Nahrungsgrundlagen haben. Weniger Jäger und viel mehr Versteckmöglichkeiten.
Jetzt finde ich die Halsbandsittiche, ne, ich wohne ja in Köln, durchaus eigentlich ganz attraktiv. Also die machen schon mal auch richtig ordentlich Radau, so, ne? Aber irgendwie, das sind ja sehr hübsche Tiere, so, und wenn die hier durch die Gegend fliegen, gibt's auch hier irgendwie beim auf dem Baum, den ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, versammeln sie sich immer mal wieder. Da würde ich jetzt erstmal sagen, also wir kommen irgendwie gut miteinander aus. Gibt's denn tatsächlich auch problematische Zuzügler quasi?
Ja, man merkt das. Ja. Genau, man merkt, dass du ein Mensch bist. Wenn du Buntspecht wärst, dann würdest du das ganz anders sehen. Ja. Buntspechte, unsere heimischen Arten, die haben große Probleme mit diesen Halsbandsittichen.
Die finden die cool, uncool, ja?
Ja, na, weil die ihnen die Häuser wegnehmen, die Wohnstätten nehmen die weg. Die haben dauernd Zimmer, die sich neue Wohnstätten, wollen da drin brüten, dann kommt so ein Halsbandsittich an, nimmt ihn das einfach wieder weg.
Ja, die sind ein bisschen größer, dann hast du ja bullymäßig keine Chance wahrscheinlich als Specht.
Ja, und etliche Arten nehmen eben tatsächlich, gelten denn als invasiv, weil sie heimischen Arten dann auch gefährlich werden könnten im Wasser. Die Wollhandkrabben, die amerikanischen Sumpfkrebse sind ziemlich gefährlich, weil sie sich wahnsinnig vermehren im Wasser, eben auch alle Laicharten von Amphibien, Reptilien, Fischen fressen, auch selber Krankheiten mitbringen können, an denen sie selber gar nicht erkranken. Das ist sozusagen so eine Blackbox. Man holt sich die Tiere hierher, vielleicht im guten Glauben, weil sie nützlich sein könnten, die sich aber explosionsartig vermehren und somit den heimischen Arten gefährlich werden können.
Aber das heißt, wenn es um Probleme gibt, die Tiere in der Stadt verursachen, dann geht es häufig um invasive Arten und darum, dass die Probleme mit anderen Tieren oder Probleme für andere Tiere verursachen, aber eigentlich nicht für uns Menschen.
Nicht unbedingt. Also in Berlin allein leben ja 3,7 Millionen Menschen und was wir jeden Tag für Anrufe bekommen, für Beschwerden, für Ängste, das ist wirklich ein riesen Blumenstrauß von denen, die sagen, holt mir den Fuchs weg, der hat sich verirrt und bringt den in den Wald, bis hin zu, ich möchte aber keine Hummeln im Garten haben.
Ernsthaft?
Also es gibt, ja, es ist, also das finde ich an diesem Job auch so toll.
Dann gehst du los mit einem kleinen Netz und fängst an, Hummeln einzeln. Ja, ja, okay.
Ja. Ja, die Menschen haben alle möglichen Ängste auch, weil sie eben nicht wissen. Und dafür bin ich da, den Leuten klar zu sagen, ob sie Angst haben müssen oder nicht und auch die Grenzen zu sagen und wie man sich schützen kann und muss. Und dass es eben durchaus auch vielleicht Arten gibt, wie die Wespen oder die Hornissen, die durchaus sinnvoll sind. Wespen fressen ja viele Mücken und Hornissen in Berlin beispielsweise sind heiß begehrt. Es gibt sozusagen Wartelisten für Hornissennester, die umgesetzt werden müssen.
Ach.
Menschen, die sich freiwillig bereit erklären, Hornissen bei sich aufzunehmen, weil sie um die Hornissen wissen. Und Hornissen leben ja nützlich. Die machen eine gigantische Jagd auf Wespen und haben einen großen Appetit und sind sehr friedlich. Und jeder, der Hornissen hat, hat in der Regel deutlich weniger Wespen. Und ja, da gibt es eben viele Menschen, die sagen, wollen wir haben und die nächsten wieder, die wollen wir nicht haben. Das finde ich an diesem Job so toll. Man lernt so die Menschen kennen. Das, was du auch am Radio hast, jeden Tag habe ich auch mit den vielfältigsten Meinungen und Beschimpfungen, und das gehört einfach dazu.
Aber das heißt, du musst auch schon irgendwie, ich wollte jetzt gerade sagen, fast psychotherapeutische Fähigkeiten haben, aber zumindest sehr viel Einfühlungsvermögen, weil ich meine, wenn jemand anruft und sagt, hey, kannst du meine Hummeln aus dem Garten fangen, dann kannst du nicht sagen, was bist du denn für ein Idiot? Lass mal, ne? Also du musst ja die Ängste oder die Sorgen der Menschen, die dich anrufen, wahrscheinlich auch ernst nehmen, ne?
So wie du deine Hörer ernst nimmst, mache ich es auch, klar. Ja. Und ich ist natürlich manchmal schmunzelnd, wenn mir jemand erzählt, wie letzte Woche im 11. Stock, dass die auf dem Balkon war und plötzlich ihre Torte oder neben ihrer Torte, die sie für den Geburtstag aufgehoben hatten, Waschbär dick gefressen lag und die Torte weg war. Da muss man eben auch erklären, warum das so ist und wie der Waschbär da hinkommt, dass der nicht fliegen kann, sondern die Fassade hochgeklettert ist. Das muss man erklären, muss ihr auch helfen, bereitstehen, aber ich komme natürlich nicht vorbei, hole den Waschbären und ersetze die Torte.
Klar, schade eigentlich. Ne?
Es war Kirschtorte, das war lecker. Die sah sehr lecker aus auf dem Foto.
Ja, der Waschbär hat es garantiert genossen. aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele irgendwie Ängste, die durch wahrscheinlich auch falsche Informationen, durch irgendwelche Mythen erzeugt werden rund um diese Tierwelt, gerade was Insekten angeht, aber wahrscheinlich so einmal quer durch. Ne? Gibt es da so eine Top 5 von Dingen, die du hörst, wieder hörst, wo du denkst, so mal langsam muss es auch eigentlich jeder gecheckt haben?
Fuchstollwut ist so ein typischer Fall, dass alle vor Fuchstollwut Angst haben, in Deutschland aber seit mehreren Jahrzehnten Fuchstollwut ausgerottet ist. Wir haben sie nicht, und in Berlin in einer privilegierten Situation sind, dass es auch kein Fuchsbandwurm gibt, weil die Population so hoch ist, dass sie nach außen rückt und die Krankheit gar nicht in die Stadt bewegen kann. Seit Jahrzehnten, das sind so eine Dinge, wovor alle Leute Angst haben. Neu dazu kommen jetzt die Tigermücken, wo alle Menschen plötzlich Mücken erschlagen, weil sie Angst haben, das sind Tigermücken.
Ja.
Aber das ist ja wirklich nur ganz wenige Individuen, die davon betroffen sind.
Was sind denn so mit so Klassikern hier? Marder zerbeißt mein Autokabel, so. Oder ja. Weil sie zieht auf dem Dachboden ein, so, ja?
Genau. Da muss man den Leuten auch sagen, warum sie es tun und wie man sich helfen kann. Und Hilfe ist ja nicht, dass man den Marder fängt und rausbringt und in den Wald bringt. Erstens kommt er sofort nach Hause, weil der wohnt in der Stadt und nicht im Wald. Das zweite ist, dass wenn man ihn wirklich wegnimmt, dann wird letztendlich nur ein Revier frei. Und ein neuer Marder riecht ein frei gewordenes Revier und kommt dahin. Und man muss den Leuten erklären, dass der nicht böse ist und einen ärgern will, wenn er ans Kabel geht vom Auto, sondern muss erklären, warum sie es tun. Das ist nämlich Revierbeißerei. Sie haben ja keine Möglichkeit, sich im Mietvertrag ihre Grundstücke zu sichern oder ihre Wohnung, sondern die müssen permanent Gerüche hinterlassen und andere verjagen. Also verbreiten sie Gerüche gerne da, wo sie weithin zu riechen sind. Und das ist gerne eben im Motorblock. Wenn der warm ist, dann dünsten die Gerüche weiter aus. Und wenn man dann vielleicht unterwegs ist, beim Freund oder wo auch immer, und dann den Wagen da abstellt, dann fühlt sich der Marder, der da wohnt, durch die Gerüche deines Fahrzeugs, beziehungsweise die des Marders, angemacht, beißt wieder rüber. Und nachdem du dann nachts nach Hause kommst, genüsslich ins Bett steigst, dann fühlt sich dein Zuhause, dein Marder um die Ecke natürlich wieder angemacht und beißt wieder rauf. Und das so ist es ein immer wiederkehrender Vorgang, dem man aber helfen kann und begehren kann, indem man den nicht mehr reinlässt ins Auto.
Okay, guck mal, dann habe ich schon was gelernt, weil ich habe immer gedacht, das würde mit den Kabeln zusammenliegen und den Ausdünstungen, die Kabel haben quasi, aber es liegt im Prinzip daran, dass da zeitversetzte Revierkämpfe stattfinden unter meiner Motorhaube quasi, ja?
Ganz genau, der verbreitet im Prinzip seine Informationen und will nur verhindern, dass andere in sein Revier reinkommen. Wenn du widerrechtlich dein Auto bei dir zu Hause nachts wieder abstellst und da ein Geruch von einem fremden Marder von irgendjemandem ist, dann muss der sich verteidigen und muss darauf beißen und muss seinen Speichel darauf verlegen. Ist doch klar. Es wäre, als wenn du nach Hause kommst, dein Namensschild nicht mehr in der Tür steht, dann würdest du sofort versuchen, es zu überkleben.
Natürlich.
Erstmal prüfen, was los ist, und das würdest du wiederholt und wiederholt machen. Und immer, immer saurer werden. Das macht er auch. Der ist ziemlich übel drauf dann.
Okay, aber du hast gerade gesagt, einfach nicht reinlassen, ist ja nicht so einfach, oder?
Ja, man muss sich mit den Tieren befassen, dann weiß man auch, wo sie rein und rauskommen. Das muss man halt verhindern. Privat ist mein Zuhause inzwischen auch mein Castle. Ich musste mich auch gegen vor allem Waschbären und Marder wehren. Es braucht ja eine Zeit und ist auch anstrengend. Und manche mal von Jahr zu Jahr gewinnen sie, aber im Augenblick habe ich die Oberhand. Jetzt kommen sie im Augenblick nicht rein.
Naja, oder man lässt das mit dem Auto in der Stadt ist vielleicht auch keine total schlechte Idee. Aber das ist ein anderes Thema. Was sind noch so typische Sachen, die dir begegnen? Irgendwie, weiß nicht, Haustiere, kann ich mir vorstellen, ist auch noch irgendwie so ein Thema. Was mache ich, wenn der Fuchs meinem Hund oder meiner Katze zu nahe kommt? Kann das gefährlich werden? Übertragen die Krankheiten und so weiter?
Exakt, ja. Staub und Räude. Und wie ist es mit meinem Haustier? Und vor allem gibt es natürlich auch manchmal Haustiere, die sind so klein, die sind dann schon trotzdem eine Beute für den Fuchs. Und dann denkt der Fuchs eben einfach, da läuft jemand mit einer Beute lang, die hole ich mir. Also wenn zum Beispiel jemand mit einem sehr kleinen Hund irgendwo langläuft, ich, zum Beispiel einem Mops, dann kann es eben auch passieren, dass mal ein Hund, ein Fuchs sagt, den hole ich mir mal, den greife ich mal an, den verwechselt er vielleicht mit einem Kaninchen. Also das kommt natürlich vor, da muss man auch klarstellen, dass man auch nicht alle Füchse jagen kann und töten kann, nur weil ein Fuchs mal ein Mops sich geholt hat.
Schwäne ist auch so ein, aber das sind jetzt keine Wildtiere, die haben wir ja selber quasi, den, also, ne,
das bin ich das sagt mal den Vogelfreunden. Natürlich sind Höckerschwäne ja auch Wildtiere, aber du, was du damit meinst, ist ja genau, es gibt so Lieblingstiere, ne? Also genau. so Höckerschwäne sind so das Liebste, so wie Kraniche und so. Das sind so
die sehen halt so Tiere. Schön aus, wenn die so elegant übers Wasser. Ich meine, wenn die nah kommen, dann sind sie auch unsympathisch, ne? Aber solange sie da hinten schön über den See schwimmen, ist ja alles fein, ne?
Genau, und wenn die brüten, dann müssen die auf alle Fälle geschützt werden. Das traut sich auch keiner, die dann irgendwie wegzunehmen. Klar, das sind so natürlich so eine Möchtegern-Tiere. Alles, was auch große Augen hat und Fell, das mag man auch. Also Waschbären will man nicht im Haus haben, aber findet man niedlich, wenn man sowas gegenüber hat. So wie auch Fuchswelpen und so. Das sind alles Sachen, die jeder toll findet. Und wir sind natürlich dafür da, die Leute auch aufzuklären und sie davon zu überzeugen, dass sie ihnen nicht mehr unbedingt helfen sollen, wenn sie sogenannte hilflose Tiere haben. Ganz Deutschland werden ja im Frühjahr alle Tiere weggefangen, die nicht bei drei auf dem Baum sind, habe ich den Eindruck. Und die wenigsten von denen brauchen Hilfe. Da brauche ich eher immer denn tatsächlich das Engagement der vielen Naturschutzverbände, um die Menschen zu überzeugen, dass sie nicht mehr eingreifen sollen. Und tatsächlich ist das so, wirklich, Sebastian, deutschlandweit werden die meisten Tiere zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag gefunden.
Weil die Leute Zeit haben.
Die Leute haben Zeit, dann wollen sie helfen. Und dann stellen sie mal fest, Mensch, dieser junge Kauz, den ich auf dem Boden habe, sitzen sehen, der frisst ja doch nicht so das, was ich möchte. Und morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Jetzt rufe ich mal an, dann soll jemand kommen, das Tier abholen. Das gibt es eben nicht. Also wir haben ja keinen Abholservice für diese Tiere, ja.
Aber das sind dann so die Dinge, die oder die Tiere, um die man sich dann gerne kümmert. Also weiß ich nicht, wenn ein Vogel irgendwo liegen bleibt oder ein Eichhörnchen, Igel wahrscheinlich, ne? Das ist also die. Da kriegst du dann Anrufe.
Ja, Igel, Eichhörnchen, eben auch Jungvögel, die irgendwo gefunden werden. Da geben wir Tipps, wie man damit umgehen soll, was man machen soll. Wir versuchen möglichst die Tiere tatsächlich nicht in Menschenhand zu geben, weil es immer Abhängigkeiten gibt und wir wollen auch keine dauerhaften Pfleglinge haben. Wir sind daran interessiert, dass die Tiere in der Stadt leben und zwar in allen Städten Deutschlands möglichst, aber es sollen eben Wildtiere bleiben.
Aber was, ne, wenn ich jetzt wirklich mal ein verletztes Tier sehe, was auch wirklich offensichtlich verletzt ist, was Hilfe braucht, was tue ich dann? Also auf jeden Fall nicht dich anrufen, sondern, weiß nicht, Naturschutzbund?
Ja, am besten Internetseite öffnen, da hat jedes Bundesland, jede Stadt entsprechende Adressen angegeben. Da kann man anrufen, meist auch sogar zu den Wochenenden und da dann eben mitteilen, was man entdeckt hat, was man gesehen hat oder auch Hilfen holen. Da gibt es Hilfestellungen, wie man zum Beispiel erste Hilfe macht oder Kontaktadressen zu Tierärzten. Das gibt es bundesweit inzwischen, da muss man also nicht bis zum nächsten Montag warten.
Und ansonsten darf ich eigentlich überhaupt aktiv werden, wenn ich dann irgendwie Grundstückseigner bin, ja, und irgendwie Probleme habe. Also weiß nicht, darf ich so ein Wildschwein irgendwie verscheuchen oder sowas? Oder ist das dann schon naturschutzmäßig schwierig?
Nee, Wildtiere kann man natürlich von seinem Grundstück verscheuchen, wenn nicht Setz- und Brutzeit ist. Also wenn da ein Wildschwein auf dem Grundstück ist, rate ich immer, dass man die Türen aufmacht und dann vorsichtig versucht, es wieder rauszudrängen. Allerdings nicht am Vormittag zu Hauptverkehrszeiten, sondern möglichst abends. Ja. Wenn die aber da sind, um ihre Jungen zu bekommen oder schon die Jungen bekommen haben, die Setz- und Brutzeit also ist, da muss man halt abwarten. Es gibt aber fast immer Möglichkeiten, auch Tiere zu vergrämen, sagen wir das, ohne sie zu töten.
Vergrämen ist ein schönes Wort, ja. Aber wie macht man es denn? Das man macht sich unbeliebt irgendwie, ja?
Ja, kommt drauf an. Bei den Nachbarn machst du dich beliebt, wenn du das Tier wieder rausscheuchst. Oder unbeliebt, wenn du es den Nachbarn scheuchst. klar. Es gibt auch etliche Arten, wie die Füchse, die in der Stadt auch in den unmöglichsten Orten leben. Wir haben viele Plätze, wo die Füchse in nicht genutzten Häusern sind, in Baugruben, in U-Bahn-Schächten, auf Friedhöfen. Und da ist es so, dass die Tiere da auch unbehelligt leben können. Wir erklären auch tatsächlich den Leuten, was zu tun ist, wenn die Tiere vergrämt werden sollen. Und wir erklären auch, warum es nicht sinnvoll ist, die Tiere zu töten und wegzunehmen. Und das funktioniert auch in der Regel. Vielleicht ist da Berlin auch in besonderer Weise modern und fortschrittlich, weil wir ja auch eine Riesenstadt sind mit über 40% Grünflächen, Wasserflächen, Sumpfflächen, so grün wie kaum eine andere Stadt Deutschlands und Europas. Und die Menschen hier sind vielleicht auch besonders cool, weil sie mit Tieren gelernt haben, umzugehen.
Ja, natürlich. Also nicht zuletzt, weil es dich gibt. Aber ich habe das schon verstanden. Kann eigentlich jedes Tier sich in der Stadt gut zurechtfinden? Oder sind das typische Tiere, die dann hier ja sich wohlfühlen?
Naja, es müssen Generalisten sein. Es müssen Tiere sein, die sich auch anpassen können. Der Wolf gehört nicht dazu. Wir hatten mal tatsächlich vor 2 Jahren für 5-6 Tage einen Wolf ganz im Südosten der Stadt in einem Wald. Das wussten wir auch nur, weil der getrackt war, besendet war. Der kam aus einem Gebiet so ungefähr 140 Kilometer von Berlin entfernt und lief dann auch nachher weiter. Das sind dann Tiere, die sich sicherlich daran nicht anpassen können. Aber es gibt eben auch Arten wie Biber, die inzwischen bundesweit in Städten sind. Und die hätten wir uns vor 30 Jahren nicht im Traume in der Stadt vorkommen können.
Wo hängen die denn dann rum? Ich meine, die brauchen ja auf jeden Fall Wasser, ne?
Und ist wohl klar. Die brauchen Wasser. Aber wir waren damals bundesweit der Auffassung, dass Biber eben Ruhe brauchen, bestimmte Gehölze brauchen und nicht in der Stadt überleben können. Wir haben das damals suboptimal genannt, diesen Lebensraum.
Ja.
Also eigentlich nur als kurzen Stop zum Ausruhen und dann weiterschwimmen. Weit gefehlt inzwischen. Haben wir allein in Berlin 120 Familien, die dann im Tiergarten, im Ritzergarten oder auch durchaus in großen anderen Parkanlagen in Berlin vorkommen, Treptower Park, also in den unmöglichsten Stellen inzwischen leben.
Und die finden da dann auch genug Baumaterialien, weil das wollen sie ja tun, oder? Sie wollen, was bauen sie denn überhaupt? Wahrscheinlich Nester für sich, oder?
Naja, sind Vegetarier, die fressen Pflanzliches und stauen können sie in Berlin kaum etwas, weil die Spree, die dümpelt ja schon so da dahin, da haben sie nicht genug Material, Möglichkeiten und Rhein und Main werden sie auch nicht anstauen. Es sind eher tatsächlich jetzt nützliche Tiere für uns speziell. Allein in diesem Jahr 2022 haben sie an einigen Stellen auch Dämme gebaut, die jetzt geholfen haben bei dieser langen Dürre, dass wir an diesen Stellen länger Wasser hatten. Also nicht nur sinnvoll, sondern ein wichtiger Begleiter und auch ein Landschaftsgestalter.
Der Biber packt an gegen den Klimawandel, ja?
Ja, ja, und das ist die gute Botschaft da. Man muss immer die guten Botschaften nehmen. Natürlich gibt es auch die anderen, die sagen, die machen uns den Keller nass, die Biber, weil sie alles stauen. Ja, machen sie auch, aber die Biber haben für uns jedenfalls ältere und größere Rechte, weil die ja in den Schutzgebieten schon eigentlich immer waren und hier auch hergehören.
Mal abgesehen davon sind es ja eigentlich auch wir Menschen am Ende, die ja in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum angefangen haben, in Gebieten zu bauen, wo es eigentlich immer schon Tiere gab. Also wir sind ja eigentlich die Eindringlinge, oder?
Ja, das sag mal denen, die da gebaut haben. Natürlich nicht wieder raus. Aber das ist doch das Tolle daran, dass man auch versucht, irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden. Wir haben historische Parkanlagen wie Schlosspark Charlottenburg. Das ist eben auch eine Parkanlage, die historisch wichtig ist. Und da gehen wir auch mit diesen Tieren um. Da haben wir vorbildliche Gärtner und auch die Schlösser und Gärten, die damit vorbildlich umgehen und sagen, da müssen wir eben die Bäume schützen, aber den Biber kriegen wir da nicht raus. Es ist immer so ein Abwägen. Und ich glaube, das ist auch das Ziel und die Möglichkeit schlechthin, für uns mit den Tieren zu leben. Schließlich finden auch die meisten die Tiere einfach geil und toll. Also die Städter, die wollen ja die Tiere auch haben, möglichst aber nicht im eigenen Grundstück.
Ja, klar. Aber genau darauf wollte ich jetzt gerade nochmal hinaus, weil wir ja alle irgendwie eben im Ton nochmal gehört, dass immer mehr Leute in der Stadt leben wollen, dass immer mehr Leute auch in die Stadt ziehen, dass wir aber unsere Städte auch neu zurückerobern wollen. Es gibt ja ganz viele verschiedenste Bewegungen, Autos raus aus der Stadt, mehr Grün, sowieso mehr Grün wegen Klimawandel, Urban Gardening, den Balkon schöner machen, den Garten besser nutzen, damit sich da auch mehr Insekten und so weiter und so fort. Eigentlich ist das doch genau der richtige Nährboden auch für Tierfreundschaften, oder? Also hast du gemerkt, dass sich da in den letzten Jahren auch bei euch, bei dir in Berlin, bei dem, was du so zu hören bekommst, was verändert? Hat, dass mehr Tierfreundinnen und Freunde da sind als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Auf alle Fälle nimmt die Anzahl derer zu, die sich dafür interessieren und die das aufmerksam wahrnehmen. Also mit Beginn der Pandemie mussten ja viele auch zu Hause bleiben und Homeoffice machen und da bekamen wir deutlich mehr Anrufe von Menschen, die plötzlich eben Kolibris im Garten sahen, was Zaunkönige waren, oder die Rieseninsekten sahen, was eben Hummeln waren. Aber da haben wir gemerkt, dass die Leute einfach mehr wahrnehmen, mehr aufnehmen und dass sie sich auch dann bewusster für sich selber vor Augen halten, was da um uns rum ist. Und na klar, wir begleiten die Menschen eben auch in der Stadt und große Flächen, die vielleicht öde erstmal wirken, wie das Tempelhofer Feld. Es ist ein ehemaliger Flugplatz in Berlin, 300 Hektar groß.
Ja.
Da ist der dichteste Feldlerchenbestand von Deutschland.
Ach,
so, und das soll uns erstmal einer nachmachen. Es gibt nirgendwo in Deutschland so viele Feldlerchen auf dichtem Raum. Warum? Ja, weil da keine Biozide sind, hohes Gases, die Tiere sich verstecken können und die ganz toll reproduzieren können. Trotz 500.000 Menschen diese Flächen nutzen.
Es ist ja tatsächlich auch mal, jetzt, ohne zu viel Berlin-Werbung zu machen, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass sie das geschafft haben, das in einen Park umzuwandeln, ne? Weil das ist ja quasi mitten in Berlin und das wäre ja auch wahnsinnig attraktives Bauland gewesen.
Ja, das sehen ja heute viele auch noch so, dass es Bauland ist. Aber ja, die Menschen haben eben gesagt, das wollen wir nicht. Wir brauchen Parkflächen und 500.000 Menschen sind eine 500.000, die eben sich da stark gemacht haben. Hm. Das ist eben auch eine Seite, eine typische Seite von Berlin, wo sich Menschen auch durchsetzen, einsetzen. Es ging ja nicht um die Feldlerchen, es ging wirklich um den Bestand dieser großen Freifläche. Für mich auch interessant, weil ich immer dachte, die würden dann eher einen Park haben wollen. Ja, wollten sie, aber ja, ohne Bäume.
Ach, witzig, okay. Ja, und jetzt kann man da halt irgendwie Fahrrad fahren, skaten, hat ganz viel Platz auf jeden Fall, ne? Sind das auch so Themen, mit denen du dich dann auch stadtintern auseinandersetzt? Also bist du quasi auch jemand, der dann in die Stadt hineinwirkt, weil ja auch gerade was Stadtplanung angeht, auch so mit Blick auf Zukunft und Klimawandel, da ist ja Natur ein zunehmend wichtiges Thema, ne?
Ja, klar, es ist ein wichtiges Thema, was das Bauen betrifft. Da sind natürlich noch andere Themen mit abzuwägen und in diesem Konglomerat von verschiedenen Bedingungen, die es da gibt, ist Naturschutz ein sehr kleiner Baustein. Man kann natürlich versuchen, den Naturschutz auch stärker einzubringen, das ist wichtig. Allerdings ist es viel wesentlicher, dass die Menschen, die Stadtgesellschaft von sich und die Politik dann darauf aufmerksam wird. Meine Erfahrung nach über 20 Jahren ist, dass man zwar über Naturschutz sprechen kann, noch nöcher und auch Auflagen machen kann, die dann aber wenig Sinn machen, wenn sie nicht umgesetzt werden und von allen mitgetragen werden. Mir ist es viel wichtiger, wenn Flächen uns zur Verfügung gestellt werden, die auch unter Schutz stehen und wir alle begreifen, warum sie so wertvoll sind. Das hat man jetzt übrigens durch Corona sehr schön merken können, dass Grünflächen wichtig sind. Jetzt haben alle gemerkt, Mensch, wenn ich nicht verreisen darf, nicht aus der Stadt raus darf, ist es doch ziemlich toll, wenn wir um unser Haus herum überall Parkanlagen haben. Die Wertigkeit, die Betonung auf Grünflächen und die Wertigkeit von solchen Freiflächen, die hat deutlich zugenommen und das ist schon ein großer Vorteil.
Hm. Gleichzeitig haben die Grünflächen natürlich auch zunehmend Probleme. Das haben wir jetzt gemerkt, gerade in dieser Phase, wo es so heiß gewesen ist oder auch immer wieder heiß gewesen ist. In diesem Sommer leiden gerade natürlich Parkflächen, darunter auch Parkflächen, wahrscheinlich wie das Tempelhofer Feld, wo es dann wenig Schatten gibt oder wo es viel Bebauung drumherum gibt. Das ist beim Tempelhofer Feld jetzt nicht der Fall, aber ne, wo die Hitze halt sich auch staut, kriegt die Natur. Das Grün hat es da natürlich schwerer. Beeinflusst das auch die Tierwelt? Also beeinflusst der Klimawandel und die Folgen, nämlich dass es halt dann nicht mehr so schön grün ist oder vielleicht wasserknapp wird, das Leben in der Stadt, also das tierische Leben in der Stadt.
Ja, natürlich. Also Tiere sind ja in unser Klima angepasst und sind durchaus auch in der Lage, sich an Veränderungen wiederum zu gewöhnen, aber das braucht Zeit. Und wenn, so wie im Augenblick, sich das Klima so rasch ändert, dann kommen etliche Arten nicht mit, andere wandern dann eben wieder ein. Und es ist letztlich auch für uns deutlich spürbar, dass sich die Natur verändert, dass es eben plötzlich verbrannte Flächen gibt, dass die Bäume nicht mehr mitspielen, dass es Bäume gibt, die kommen kaum mit dieser Hitze zurecht, dass sie eben versuchen zu überleben. Das merkt man deutlich, dass da eine Veränderung stattfindet, na klar.
Mhm. Was glaubst du, worauf müssen wir uns da einstellen in Zukunft, beziehungsweise ja, eigentlich müssten wir unsere Städte und unsere Parks jetzt langsam anfangen umzubauen, damit sie irgendwie resistenter werden gegen Hitze?
Naja, in erster Linie müssen wir unser Verhalten ändern. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Eben wissen müssen und darauf auch handeln, dass Wasser nicht unendlich zur Verfügung steht. Das ist eine Qualität, das ist ein Grundnahrungsmittel, was wir uns mehr sorgen müssen. Das eine. Das andere ist eben auch, dass sich unsere Umwelt anders wahrnehmen. Das fängt beim Stadtbaum an, bei diesen Millionen von Bäumen, die wir in den Städten haben,
ja,
sie nicht nur als lästig zu sehen, die uns den Vorgarten verschatten und die Laub abschmeißen, sondern zu sehen, dass es ein Schattenspender ist, dass es auch eine Wohlfahrtswirkung gibt, dass er die Temperatur reduziert. Aber solange ich ein Grundstück kaufe, was ohne Bäume mehr wert ist als mit Bäumen, stimmt irgendwas
bei uns. Ist das so, tatsächlich?
Ja, na guck mal rein. Also Grundstücke werden auch tatsächlich beworben mit baumfrei. Und solange das so ist, passiert irgendwas mit unserer Gesellschaft. Und was stimmt auch nicht. Und ich denke, das ist ein Umdenken notwendig. Spätestens in diesem Jahr, natürlich auch angeregt durch die Energiewende und den Mangel und die Angst davor, dass Energie endlich ist, wachen wir endlich auf und fangen an, über Alternativen nachzudenken. Was dann auch Vorteile für die Natur haben wird.
Hm. Und wir merken halt auch, zumindest hoffe ich das auch ein Stück weit, dass das viele Menschen merken, dass so Dinge wie, ich weiß nicht, so Steingärten, so Steinvorgärten oder sowas, ne? Also dass das nicht nur Nachteile für die Natur bringt, sondern auch für einen selbst, weil sie sich so aufheizen und es dann noch heißer wird. Kriegst du da auch Anrufe oder könnte man nicht anrufen, wenn ich jetzt irgendwie sage, so hey, ich habe meinen Vorgarten irgendwann mal, weil ich dachte, es wäre eine coole Idee gewesen, weil es wenig Arbeit ist, mit hübschen Steinchen zugeknallt. Wie mache ich den denn jetzt irgendwie möglichst tier- oder insektenfreundlich? Oder ich habe, weiß ich nicht, zu Hause nur Rasen im Garten, da würde ich jetzt gerne irgendwie ein bisschen mehr Vielfalt haben. Bist du da der richtige Ansprechpartner?
Theoretisch ja, aber bitte mich nicht anrufen, sondern im Internet schauen. Das kommt immer ganz darauf an, was da jeweils im Angebot ist. Und da gibt es ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedliche Angebote, tatsächlich auch manchmal sogar Fördermöglichkeiten.
Ah, ja.
Und hier in Berlin gibt es einen Masterplan Wasser. Das haben wir vor ein paar Jahren mal entwickelt, was großartig ist, was auf ganz klar auf Entsiegelung hin zielt. Also weg von diesen versiegelten Flächen hin zu, ich habe ein Grundstück und möchte und muss auch künftig das Wasser auf meinem Grundstück versickern, damit es eben auch urban zur Verfügung steht. Das ist etwas, was jetzt auch Fahrt aufgenommen hat und wo ich sehe, dass die Politik auch reagiert. Und es auch gefordert wird von den Menschen in dieser Stadt und bundesweit. Und ich bin nicht politisch und finde es großartig, dass tatsächlich die Menschen in dieser Stadt das vorantreiben und die Politik auch entsprechend reagiert. Und zwar überall, Land auf, Land ab.
Wenn du uns jetzt quasi einmal durch unsere Stadt führen wollen würdest, damit wir, wie du es am Anfang gesagt hast, vielleicht Dinge entdecken, die wir vorher nicht entdeckt haben, um ein bisschen mehr Gefühl für unsere Tierwelt zu bekommen in der Stadt. Was würdest du uns dann zeigen? Also wo soll ich gucken?
Also wenn du denn mitkommen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, vor deiner Haustür anzufangen, gar nicht irgendwo hinzufahren. Mhm. Und selbst auf dem Balkon, selbst am offenen Fenster gibt es Sachen zu entdecken. Das ist das, was mir wichtig ist. Wir müssen nicht JVD ganz weit rausfahren, sondern tatsächlich vor der Haustür anfangen. Und selbst wenn du kein Grün vor der Haustür hast und alles betoniert ist, gibt es da manchmal großartige Seltenheiten zu berichten. Man muss sie nur entdecken. Ich versuche dir die Brille zu geben, mit der du die Sachen öffnen kannst. Und wenn du diese Brille hast, dann setzt du sie nicht mehr ab. Versprochen.
Was wünschst du dir für die Zukunft von uns, von vielleicht auch von der Politik? Mehr Unterstützung? Mehr Wildtiermanagement?
Naja, man kann nie, ich bin die Raupe nimmer satt, man kann nie genug von etwas bekommen.
Na klar.
Aber ich sehe im Augenblick trotz der vielen Rückschläge, die wir haben, dass sich da schon so ein Ruck Richtung Nachhaltigkeit bewegt. All mit diesen Diskussionen, dass wir nun merken, dass die Ressourcen auch ein Ende haben können, versuchen wir uns und wir merken auch, wir sehen auch, dass das ein Ende haben könnte, zu verändern. Und mit zunehmenden Waldbränden kommt jetzt auch Fahrt beispielsweise auf bei Mischwaldprogrammen, die Wälder anders umzustrukturieren. Und da sehe ich, es verändert sich viel. Also für mich ist immer so ein Glas immer halb voll. Und da sehe ich im Augenblick eine große Veränderung, die gerade stattfindet und in den nächsten Jahren auch eine gute Chance, das zurückzuholen.
Also bist du trotz der ganzen Herausforderungen, die ja vor uns liegen, allein durch den Klimawandel und die paar Dinge, die wir jetzt gerade schon mal angeschnitten haben, bist du aber vorsichtig optimistisch, dass ein tierisches Miteinander und ein Tierleben in der Stadt in Zukunft auch weiter gelingen kann und vielleicht sogar noch besser gelingen kann als früher?
Nicht nur vorsichtig, sondern richtig optimistisch, na klar. Also man darf sich davon durch den Rückschlägen nicht aufhalten lassen, ganz im Gegenteil. Von daher, ja, es wird eine Veränderung geben, mal gucken, was so mit der Veränderung kommt. Und ich bin mir sowieso sicher, dass die Natur als letztes doch gewinnen wird, aber ich würde es gern als Mensch auch erleben.
Dirk Ehlert ist Wildtierexperte und arbeitet, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Bereich Naturschutz und Landschaftsplanung, sowas in der Richtung? Ist das irgendwie, kommt das nah dran?
Es kommt nah ran, es ist die Verwaltung, die heißt ja alle paar Jahre anders, im Augenblick ist es die Senatsumweltverwaltung, aber inhaltlich völlig okay.
Senatsumweltverwaltung, okay.
Jawohl.
Ja, ist in Ordnung. Dirk, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und die Brille uns schon mal so testweise aufgesetzt hast und wir uns mal in der Stadt umgucken konnten für ein besseres Miteinander zwischen Tier und Mensch. Danke für deine Zeit und alles Gute.
Ja, ich danke dir. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.